Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einer Episode, wo wir euch mal wieder einen Talk vom AdsCamp näher bringen. Wir haben heute einen Stammgast von uns, darf man schon mittlerweile sagen, zu Gast, nämlich den lieben Flo.
Hallo Jan, grüß dich
Flo.
Schön, wie immer hier zu sein.
Ja, es ist ein gewohntes Umfeld. Und auch das AdsCamp dieses Jahr war nicht so gewohnt wie immer, aber es hat stattgefunden, du warst dabei, du bist immer dabei. Aber natürlich muss ich dich auch an dieser Stelle fragen, wie hat es dir gefallen?
Ja, ich hatte ja die große Ehre, dass ich auch vor Ort tatsächlich als einer der ganz, ganz wenigen mit dabei sein durfte, also quasi in Köln in einem Fernsehstudio sein durfte. Das ist schon echt abgefahren gewesen. Spätestens jetzt haben auch quasi hat meine Familie begriffen, dass es halbwegs seriös ist, was ich beruflich mache. Der Typ war in dem Fernsehstudio. Jetzt läuft's irgendwie. Ja, und ich muss sagen, also mit der doch am Ende kürzeren Vorlaufzeit und mit dem, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ich fand's als Studiogast fantastisch und ich glaube auch als Zuschauer oder als Teilnehmer, sage ich jetzt mal, war das extrem fantastisch, weil ich glaube, dass man natürlich so nochmal einen größeren Fokus auf den Content hatte, klar, logisch. Und ich glaube, das hat extrem gut funktioniert. Ich fand den Content tatsächlich von den Speakerinnen und Speaker richtig gut und ja, bin da mit einem extrem guten Gefühl wieder nach Hause gefahren.
Ja, und am Ende hatten wir natürlich auch keinen Corona-Fall, ne? Also muss ja sagen, so, wir haben die Hygieneauflagen alle eingehalten. Ihr wart aber vor Ort, jetzt ist natürlich schon lange nach dem AdsCamp, also das AdsCamp war auf jeden Fall hygienetechnisch so, dass sich keiner irgendwie das mitbringen konnte oder infizieren konnte. Was aber ganz spannend war, du hattest ja so ein, ich nenne es jetzt mal Katzenplatz, ne? Also du hast ja im Prinzip so diesen Spot der Show gehabt und du konntest ja die ganze Zeit auch die Show verfolgen. Und ich fand das immer so ganz cool, weil wir die Schalten ja zu den Speakern hatten und dann saßen wir irgendwie dann irgendwie auf dem Studioboden und dann war so hier, in 10 Sekunden geht's zurück und dann schnell so, ne, in die Ecken verteilen. Und du hast aber ja relativ, also du hast ja sehr, sehr viel Inhalt mitnehmen können, tatsächlich wahrscheinlich mehr, als wenn du irgendwie als Speaker sonst so vor Ort bist, weil du irgendwie zwischendrin auch irgendwie vielleicht mal telefonieren musst oder Fragen bekommst, aber du konntest dich ja auch schon, also du hast sehr, sehr nah an dieser Show einfach die ganze Zeit den Content konsumieren können.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube, ich war mit euch so nah dran wie fast niemand. Von dem her, das fand ich sehr, sehr cool, das hat mich sehr gefreut. Und natürlich hat es mich auch gefreut, dass ich auch wieder ein bisschen was erzählen durfte. Trotz allen Widrigkeiten, die 2020 da in dieser Form auch hier auch diesbezüglich halt mit sich gebracht hat, glaube ich, ist das Ergebnis doch wirklich sehr, sehr, sehr vorzeigbar gewesen. Und ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, weil so ein paar spontane Ideen hatten wir ja zwischendurch noch, ne, für die Pausen, so ein bisschen die Musik und so. aber ich wüsste tatsächlich außer dieser Kritik, in Anführungsstrichen, auf sehr hohem Niveau nicht, was man da noch besser machen könnte, um dieses Format digital zu tragen. Also ich fand's top.
Da geht schon noch was, aber ich wollte ja immer zum Fernsehen und jetzt durfte ich mal Fernsehen machen. Und
ja, bei mir ist es ja das Radio, ne? Bei mir war ja Radio immer das Medium, was ich so toll fand.
Ja. Ah, okay, ja. Ich kenne da eure Radiomoderatorin bei Radio Ohr, die Regina, die war mit mir in der Schule damals.
ja, die Morning Show.
Die Morning Show Queen. Die Morning Show, genau. Ja. Grüße an der Stelle mal an Regina, der schicke ich jetzt dann irgendwann mal die Folge und dann wird sie sich kaputt lachen. Neben dem Stammgastthema beim AdsCamp bist du aber natürlich auch irgendwie sehr umtriebig, was die Erstellung von Inhalt angeht. Ich glaube, eine große Vorstellung an der Stelle für dich muss es gar nicht geben, aber du bist ja unser Workaround-Trüffelschwein und seit längerer Zeit immer sehr tief in dem Maschinenraum und der Verfechter des Ansatzes, dass bei den ganzen Tests, die du so fährst, dieses Thema Automatisierung immer besser wird und immer mehr die manuellen Arbeitsschritte, die wir noch so von vor einem Jahr, von vor 2 Jahren kennen, irgendwo ablösen. Und wir haben zusammen auf dem Social Marketing Day vom Rheinwerk Verlag letztes Jahr zusammen Workshop gemacht und dann auch Vorträge gehalten. Und du hast schon damals erzählt, ey, wir müssen uns einen Gefallen tun und endlich über das Thema Creative sprechen, weil die anderen Bausteine werden alle irgendwie digitalisiert, aber das Creative-Thema ist der größte Performance-Hebel. So, das ist deine These.
Das ist absolut so, ja. Ich sag bei uns im Team immer, hey, wir sind nur ein Creative davon entfernt, einen besseren ROAS zu bekommen. Und das ist wirklich das, was ich sehe, wovon ich felsenfest überzeugt bin, das ist der entscheidende Hebel. Also mehr sozusagen die Fundamentals als jetzt irgendwie ein crazy Hack im Ads Manager, wobei ich da schon auch Spaß dran habe, ne? Also ich habe auch Spaß an irgendwelchen Hacks im Ads Manager, aber das ist am Ende halt nicht das, was dir den großen Hebel bringt.
Ja. Aber welche Indikatoren hast du denn auf der Reise zu dieser These halt gesehen? Weil das Thema, also ich meine, mach ein besseres Werbemittel, ja, fall nicht so auf, als wer ist eine Werbeanzeige. Das predigen wir, das predigt ihr schon seit Jahren. Aber welche Indikatoren haben dich wirklich dazu veranlasst zu sagen, okay, alles klar, am Ende ist das Creative das Ding, was dich einen besseren ROAS am Ende erzielen lässt?
Oh, ich glaube, da gibt es super viele Indikatoren, wenn man so zurückschaut, die letzten Monate oder Jahre vielmehr, was so auf der Plattform passiert ist. Und ich glaube halt einer der großen Treiber, das hattest du vorhin auch gesagt, ist halt das Thema Automatisierung. Heißt also, wir müssen nicht mehr entscheiden, zumindest wenn wir es nicht wollen, in welche Anzeigengruppen welches Budget fließt, weil es gibt die Kampagnenbudgetoptimierung. Wir müssen uns nicht mehr für Placements festlegen, weil es gibt die automatische Placement-Optimierung, sage ich jetzt mal, also Automatic Placement. Es gibt so Dinge wie, oder es gibt ja die Ansätze, die gerade halt im E-Commerce sehr gut funktionieren, dass am Ende dein Targeting ausschließlich durch dein Tracking definiert wird. Heißt also, du legst im Prinzip gar nichts mehr fest, außer vielleicht noch, dass du demografisch das Ganze irgendwie eingrenzt auf ein gewisses Alter oder ein Geschlecht. So. Und alles, also die Open-Targeting-Taktik. Und das sind halt alles einfach so Anzeichen, die dir irgendwann klar machen, hey, es ist wirklich, also du solltest dir nicht mehr allzu viel Mühe geben, tatsächlich irgendwie jetzt 20 verschiedene Ad-Sets zu bauen, weil das ist am Ende nicht der Hebel, besonders auch dann, wenn du skalieren willst. In höhere Budgets ist das sowieso nicht der Weg, den du gehen solltest. Und stattdessen dir halt einfach über die Creatives, über die Ansprache, über das Werbeformat am Ende jetzt auch Gedanken machen, weil das einfach immer also zwischen Hop oder Top entscheidet. So, das ist einfach so. Das sehe ich in ganz vielen Accounts immer wieder. Und dann eben durch die Automatisierung noch stärker getrieben, bin ich jetzt zu dem Entschluss schon eine Weile gekommen, dass wir uns hauptsächlich damit beschäftigen sollten und den ganzen anderen Stress einfach auch nicht mehr brauchen.
Ja, und das ist ja jetzt, also im Prinzip kann man das ja so ein bisschen beschreiben, wie das Pendel schwingt so ein bisschen zurück, ne? Also vorher waren die für Werbung zuständig waren, die Kreativen. Dann wurde es wieder sehr techy. Also wenn du die Technik nicht verstanden hast, dann hat die Kampagne auch nicht funktioniert. Jetzt musst du immer noch einen technischen Background haben und verstehen, wie die Mechanismen sind. Aber die Priorität geht wieder in die Richtung Kreation und auch kreativer Ansatz. Und du hast auf dem AdsCamp einen sehr schönen Vortrag gehalten, der 5 Hebel dargelegt hat. Aber diese 5 Hebel sind im Prinzip auch eine Adaption von dem, was schon auch aus der Werbung so ein bisschen institutionalisiert wurde, weil es gibt ja schon viele kluge Köpfe, die viele Tests und Dinge früher getan haben, ne, über die Entwicklung der Distribution und Medienkanäle hinweg. Und ein Werbegott, wenn man ihn so bezeichnet, und das ist wahrscheinlich so, ist David Ogilvy. Und der hat ein geiles Buch geschrieben und du hast im Prinzip dieses Buch genommen als Grundlage und eine Adaption für den Facebook-Ads-Kosmos und die Creatives auf Facebook gemacht. Das Buch ist auf jeden Fall empfehlenswert, oder?
Auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Aber vielleicht noch eine Sache vorab, was ich dazu sagen möchte. Ich glaube, wir gehen in eine Zukunft rein, das hast du jetzt auch gesagt, in der wir einerseits natürlich Tech weiterhin brauchen. Also wir brauchen jemand, der das grundlegende Tech-Setup, sag ich jetzt mal, versteht. Der versteht, wie man ein Tracking implementiert, perspektivisch vielleicht ein Server-Side-Tracking implementiert und dann natürlich auch das Thema Attribution versteht. Das brauchen wir auf der einen Seite, das kategorisiere ich jetzt mal als Tech. Und auf der anderen Seite brauchen wir halt dann das Kreative und die Creatives. Das sind sozusagen die zwei Seiten. Dazwischen, meiner Meinung nach, verschwimmt das extrem stark und wird einfach dann nicht mehr nötig sein, weil diese zwei Pole sozusagen sich selbst steuern am Ende. Ne?
Ja, ich glaube auch, die Zukunft ist zum einen viel stärkeren Fokus auf Tracking und Measurement und auf der anderen Seite irgendwie in der Lage sein, Creatives zu erstellen, die dann schon den Bedürfnissen des Kanals und der Werbeschaltung entspricht. Das ist nicht nur das Format, sondern das ist die Überlegung, an welcher Ebene platziere ich welche Botschaft und welches Format wähle ich dann. Und das ist auch ein Prozessthema, weil wir sehr häufig bei diesem Creative-Thema sehen, dass aus der alten Denke in Anführungszeichen ein Kampagnenmotiv erstellt wird, ein Bild zur Verfügung gestellt wird oder ein Video und das soll es dann sein. Ja, und ich meine, du machst viele Audits von Ad-Accounts, wir machen das genauso. Wie häufig siehst du eine Kampagne, wo 2 bis maximal 3 Creatives drin liegen, die sich auch in dem Format nicht unterscheiden? Das sind dann einfach 3 unterschiedliche Bilder, wo man aber sagt, okay, Mediennutzungsverhalten ist irgendwie anders auf der Plattform, nicht jeder verhält sich gleich, klickt gleich, findet gleiche Dinge interessant. Und das ist eher dann dieses Thema, in 10 Jahren reden wir, glaube ich, über, jetzt klingt blöd, aber Creative Fabriken, also Einheiten, die einfach nichts anderes machen, als mehrere Varianten und unterschiedliche Formate permanent zu testen, zu hinterfragen und auszuspucken.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ganze Thema wird natürlich durch jetzt die Plattform befeuert, noch datengetriebener, als es jetzt in der Vergangenheit war. Aber die grundlegenden Systematiken, sage ich jetzt mal, die vor 30 Jahren funktioniert haben, da wahrscheinlich eher TV und Print, die funktionieren einfach heute noch genauso. Aber natürlich muss man sie anpassen und adaptieren auf die Mediennutzung als auch auf das Umfeld und damit entsprechend dann auch auf die Plattform. Das heißt, natürlich wird perspektivisch der Inhalt oder der Ad-Content auf TikTok anders aussehen oder sollte anders ausschauen, als er jetzt auf Instagram ausschaut. Klammer auf, dieses Instagram Reels-Thema, klammern wir mal noch aus. Aber natürlich muss sollte das angepasst sein, einfach auf die Plattform. Aber die Mechanik, die dahinter steckt, die grundlegenden Systematiken, die sind halt schon vor 20 Jahren so gewesen, wie sie heute halt sind. Und da muss man halt einfach überlegen, wie passe ich es an.
Und Dinge, die ja schon irgendwo in der Lehre, sage ich mal, irgendwie verbreitet sind, hat halt Ogilvy aufgeschrieben. Und nicht umsonst wird das sehr häufig zitiert und als Grundlage genutzt. Und er spricht ja über Mediengattungen, die wir so auf Facebook bedienen, ja, jetzt im Beispiel einer der 5 Hebel, die du sehr offensichtlich gezeigt hast, ist das Thema Video. Ja, es geht ja nicht nur darum, einfach Videocontent zu produzieren und dann habe ich ihn, sondern auch die Art und Weise, wie muss das Video aufbereitet sein. Und das ist man ja sehr häufig mit Fragestellungen konfrontiert, wie mache ich jetzt ein Branding rein? Ja, nein, wo kommt das? Wie lang? Wie schnell muss das gecuttet sein? Was ist in deiner Erfahrung nach da so der größte Hebel bei Videos?
Ja, das fand ich tatsächlich am spannendsten, dieses Kapitel. Deswegen habe ich es ja dann auch entsprechend etwas ausgebreitet in dem Talk. Weil da ist es wirklich extrem faszinierend zu sehen, wie die Mechanik, sage ich jetzt mal, die halt damals schon da war, quasi schon in den 80er Jahren da war oder genutzt wurde, eben in dem Fall für. Also das Kapitel heißt, glaube ich, wie man TV-Spots kreiert, die verkaufen. Also darum geht's am Ende, ne? Dass wir halt irgendwas bauen, was am Ende dann auch eine Action am Ende auslöst oder eine Conversion auslöst. Und es ist wirklich faszinierend, wenn man sich das anschaut und das dann irgendwie halt überträgt auf die Plattform, auf Facebook oder welche Plattform auch immer. Und Video ist halt ein Thema, was halt, glaube ich, auch perspektivisch auf den Plattformen, egal auf welcher Plattform, wichtig wird, immer wichtiger wird. Das ist jetzt auch erstmal nichts Neues. Und da sind halt so ein paar Hebel dabei, die man halt einfach beachten sollte. Zum Beispiel eben, dass man halt, wenn man für ein Produkt wirbt, auch immer versucht, am Anfang als auch idealerweise am Ende halt einfach die Marke zu nennen, damit einfach auch ein Branding im Kopf verankert wird und die Leute halt verstehen, wer ist das jetzt hier eigentlich? Woher kommt eigentlich dieser Inhalt? Oder dass man, und das ist, glaube ich, so mit eine Sache, die oft mal, wenn ich sagen, schief geht, aber die oft nicht so beachtet wird, aber wenn man irgendwie ein Produkt zeigt, sei es jetzt auf statischen Werbemitteln, also auf Bildern oder natürlich auch im Video, ist es sehr wichtig, einen sehr hohen Produktfokus zu haben, also dass der Nutzer halt einfach nicht verwirrt wird durch irgendein Video, wo irgendein Mensch durch die Kamera läuft und dann kommt ganz am Ende irgendwie noch ganz klein irgendwie ein Produkt, sondern dass einfach das Produkt sozusagen, das ist der Hero sozusagen des Videos, das heißt einen hohen Produktfokus zeigen, das gilt für statisch genauso wie für Video, ist so ein weiterer Hebel. Oder eine der Sachen, die dann noch später vielleicht nochmal kommen, was natürlich grundlegend von der Content-Art her für die Plattform, für Social-Media-Plattformen extrem gut geeignet ist, sind Unboxing-Videos. Also die Verpackung des Produktes zu zeigen. Also A, die Verpackung, als auch das Auspacken, also das Unboxing zu zeigen. Das sind alles interessanterweise halt, also ich fand es irgendwie interessant, es liegt dann, wenn man es liest, natürlich auch auf der Hand, aber ich finde es interessant, dass es genau die gleiche Mechanik ist wie vor 25, 35 Jahren, wie auch immer.
Ja, und jetzt guck dir mal TV-Spots an, wie häufig du da Verpackung siehst. Also ich finde halt, ne, dieses, also irgendwie, ja, Ogilvy, jetzt sagen die, kann jetzt auch jeder Zuhörer und jede Zuhörerin, ja, habe ich im Studium gehabt oder steht bei mir im Bücherregal oder hatte ich in der Ausbildung oder wie auch immer. Aber diese also wir sprechen ja häufig über UGC oder Inhalt, der irgendwie von Nutzern erstellt wurde, beispielsweise ein Unboxing-Video. Aber in den Kampagnen, auch irgendwie in der Kampagnenkonzeption oder in der Art und Weise, wie dann Kreativagenturen vielleicht Werbemittel erstellen, findet das halt null statt. Also 0,0 in der Vergangenheit. Jetzt fängt es an, sich so langsam zu ändern. Aber das ist halt schon was, was immer da war, aber was irgendwie in Vergessenheit oder irgendwie nicht mehr so state of the art war. Und jetzt hat man die Daten und sieht, okay, diese Form von Creative und Ansprache funktioniert besser. Also lass uns halt irgendwie darauf stützen, auch Unboxing-Videos zu verwenden. Jetzt ist natürlich auch sehr häufig so dieses Thema, wenn ich das Video an den Anfang, also das Logo an den Anfang stelle, ist das dann nicht irgendwie schon ein Showstopper? Wie lang muss so ein Video sein? Wie muss es aufgebaut sein? Das ist ja auch eine grundlegende Frage, die man sicherlich testen sollte oder testen muss regelmäßig. Wie würdest du jetzt so ein Video generell aufbauen, einfach so von der Spannungskurve her?
Vielleicht eine Sache zum Logo am Anfang, damit das jetzt nicht irgendwie falsch verstanden wird. Das heißt jetzt nicht, dass das Video irgendwie mit einem schwarzen Screen oder einem weißen Screen starten sollte und da ist dann das Logo drauf, ja, sondern das sollte das idealerweise auf dem Video, was sich bewegt, da irgendwo oben rechts, unten links, vielleicht als eine Art Siegel eingebaut, wie auch immer, einfach das Logo erscheinen sollte. Ja. Das kann dann runterdroppen, das kann hochfahren, wie auch immer. Heißt also definitiv nicht, dass man irgendwie so eine Art Intro da irgendwie reinbaut.
Thumbnail, Intro-Thumbnail mit Logo.
Genau, ja, genau, richtig. Und dann einfach so 2-3 Sekunden und dann kann es wieder weg sein. Aber so der ganz grundlegende Aufbau ist einfach Branding, dann Produkt, idealerweise Produkt in Bewegung, Unboxing, vielleicht ein User-Generated-Teil, also ein UGC-Teil und dann am Ende nochmal ein Call-to-Action. So, das sind so ganz grob Bausteine, die wir da versuchen zu beachten und die halt genau in diese Richtung gehen. Plus idealerweise große Text-Overlays, damit am Ende halt auch schnell erfasst werden kann, um was geht's hier und was für ein Problem zum Beispiel kann dieses Produkt für mich lösen.
Okay. Wie erstellt ihr aktuell Videos? Also was nutzt ihr da technisch?
Oh, das ist auch ganz interessant. Da habe ich auch schon mehrfach mit vielen diskutiert. Und ich glaube, es ist am Ende nicht die Technik, die da irgendwie der Halsbringer sein wird. Natürlich, wenn du ein Adobe After Effects beherrschst, dann kannst du sicherlich noch mal aus der Trickkiste mehr rauszaubern, als wenn du natürlich eher einfachere Tools nutzt. Aber mein Credo war meine Idee war sozusagen, lasst uns doch erstmal hauptsächlich die Tools nutzen, die uns vor allem eins bringen. Und das ist Schnelligkeit. Bedeutet also, dass wir schnell verschiedene Varianten bauen können, weil ich glaube, es gibt echt wenig Frustrierenderes, als dass man da einen ganzen Tag lang irgendwie an so einem Creative schraubt und am Ende kommt raus, dass irgendwie ein Boomerang-Video besser funktioniert. Was immer vorkommen kann und dann ist es, glaube ich, extrem unbefriedigend, wenn man da halt einen Tag lang dran sitzt. Und deswegen war mein Gedanke, hey, lass uns einfach was einfach zu Bedienendes nutzen, was schnell Ergebnisse produziert.
Das heißt aber, du nutzt tatsächlich auch die Videofunktionalitäten, die Plattform mitbringt, weil ein Boomerang erstellst du mit Instagram dann am Ende.
Genau.
Und dann nimmst du einfach die Videodatei, postest die nicht, sondern speicherst die zwischen und das wäre dann schon dein Creative.
Das kann zum Beispiel eins sein, natürlich. Das würde ich aber noch ein bisschen nachbearbeiten, wahrscheinlich Text-Overlays, je nachdem. Also du kannst ja auch in Instagram dann gleich die Text-Overlays drauflegen und dann abspeichern. Ja. Aber du kannst sowas ja auch irgendwie zweitverwerten oder irgendwo reinschneiden. Und dann die Tools, also tatsächlich ist jetzt auch nichts Neues, ne? Canva, aber Canva kann echt viel, auch videotechnisch schon oder Animation.
Und immer mehr. Also das Tempo, mit dem sie Features ausrollen, ist unfassbar.
Ja. Und ich würde sagen, diese 9 Euro oder 9 Dollar oder was es im Monat kostet für die Pro-Version, das ist wirklich gut investiertes Geld.
Ja, vor allem, ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf, bei der Pro-Version ist halt ein riesen Pool an Stockfotos. Also ich bin jetzt kein großer Fan von Stockfotos. So. Aber es gibt natürlich Dinge, die werden irgendwie aufwendig geshootet, dann habe ich das für 2 Jahre und den Rest muss ich mir irgendwie bei Stock einkaufen. Hast du halt bei Canva nicht mehr zusätzlich als Kostenfaktor, wenn du halt Stockfotos nutzen musst. Ja? Du hast halt in der Pro-Version eine unfassbare große Varianz an Bildern, die du mitnehmen kannst.
Also es ist faszinierend, wie gut sich das entwickelt hat oder wie stark sich das entwickelt. Eigentlich interessant, also ist eine Frage der Zeit vielleicht, bis Facebook mal auf die Idee kommt, diese Plattform noch zu
aktivieren. Das ist meine Wette, ganz ehrlich, weil es liegt so auf der
Hand. Total, ja, total. Also das ist natürlich ein Tool, so ein Basistool, das kann auch am Ende, glaube ich, jeder bedienen. Und dann für Videoschnitt arbeiten wir tatsächlich mit Camtasia. Camtasia schreibt man das mit C und das ist eigentlich auch nichts. Es ist wirklich keine Rocket Science und dafür wurde ich auch echt schon, wenn ich sagen, ausgelacht, aber belächelt, dass wir das nutzen, weil am Ende ist es halt einfach ein Video, mit dem du eigentlich Screencasts aufzeichnest und YouTube, also YouTuber nutzen das zum Beispiel sehr häufig. Aber mir geht's nicht um die Technik, null. Mir geht's einfach nur darum, dass wir schnell und effizient sind und für die Varianten bauen können. Und das geht halt damit einfach. Und mit allen anderen Videotools, das sind halt gleich so richtig große, was weiß ich, Suites, die du dir da anschaffst. Wie gesagt, ich will nicht sagen, wenn du die beherrschst und wenn du da schnell bist und gut drin bist, ist das natürlich mega cool. Aber wenn du halt schnelle Tests durchführen willst und vor allem, wenn du nicht unbedingt willst, dass dann nur bei einer einzelnen Person sozusagen die Verantwortung dafür liegt, sondern dass es ein bisschen breiter aufgeteilt ist und jeder auch mal so ein Video erstellen kann, finde ich halt diese einfacheren Tools besser, auch wenn die dann natürlich limitiert sind. Aber es kommt nicht auf die Technik an, sondern eher auf die Idee, auf das Konzept und auf den Gedanken, der da dahinter steckt, als auf, dass ich jetzt hier noch irgendwie so eine ganz fancy Animation einbauen kann.
Und das kommt ja am Ende auch auf die Performance an. Ne? Also am Ende ist natürlich Ästhetik immer ein Faktor und es muss nett aussehen, aber ich brauche nicht das High-End-Glossy 4K-Video, wenn am Ende der Boomerang besser verkauft.
Also da kann man natürlich, also ich finde es legitim, dass man darüber diskutiert, ja. Aber ihr wisst ja, glaube ich, alle, ich bin definitiv ja auch deiner Meinung. Also wenn es verkauft, ist erstmal, ich sag mal, wie mein Baden sagen würde, hier alles geschwätzt. So, ne?
Alles klar. Ja. Ja, pass auf, aber jetzt gibt es ja doch häufig den Fall, und du hast es ja eben schon angesprochen, ich habe kein Video, ja, funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht, warum auch immer. Ich finde, die Ausreden werden immer weniger, weil die Tools natürlich auf der Hand liegen und man es selber machen kann. Jetzt setzt ihr häufig UGC ein, also User-Generated Content Boomerangs, Content, der von Nutzern kommt. Das ist auch der Content oder das, was als Creative auch sehr, sehr gut funktioniert. Neben Video hast du jetzt schon mehrfach betont. Wie sieht denn der Prozess aus bei UGC? Also wie sammelt ihr jetzt bei einem Kunden User-Generated Content ein und wie verwendet ihr den dann in Ads?
Also das kommt ein bisschen auf den Einzelfall an, aber vielleicht eine Sache, was man, glaube ich, auf jeden Fall verzahnen sollte und was erfahrungsgemäß teilweise gar nicht verzahnt ist und einfach auch wieder zwei einzelne Silos sind, oft in Unternehmen sind, ist Influencer, alles was mit Influencer-Marketing passiert und dann auf der anderen Seite halt das Advertising. Performance. Also das Performance-Advertising, genau. Die zwei, sofern es nicht bei einer Person liegt, aber wenn das quasi bei zwei Personen oder in zwei Teams liegt, dann ist es eigentlich ganz selten verzahnt. Aber da gibt es so unfassbar spannende Möglichkeiten und Ansätze, wie man das verzahnen kann, über Branded Content zum Beispiel, die dir einfach so krass viele Möglichkeiten bieten und die einfach das Potenzial von Influencer-Marketing meiner Meinung nach nochmal auf ein komplett neues Level heben, wenn man so will. Das ist auch der allereinfachste Weg. Ich weiß, dass es nicht immer so ganz einfach ist, mit Influencern zu arbeiten. Ich bin da auch ganz froh, im Performance-Advertising zu arbeiten, nicht im Influencer-Marketing. Offen zugegeben, ist immer ein bisschen wie so ein Sack Flöhe, den man hüten muss. Das heißt, man muss da schon mit denen verhandeln, die müssen denen, also rein technisch mal kurz gesprochen, um das einmal kurz klarzustellen. Angenommen, man hat eine Influencer-Kooperation oder wie man auch sagen könnte, man arbeitet mit Creatern zusammen, Content-Creatern zusammen. So, dieser Content-Creator müsste dich dann als Werbetreibender in dem Feed oder Story-Posting, also in der Story, markieren als Business-Partner. So, das ist Schritt 1. Das heißt, da steht dann drin in der Story oder im Feed-Post in einer Kooperation mit. Das ist Schritt 1. Schritt 2, dieser Creator oder Influencer muss dann auch noch freigeben, dass du diesen Beitrag oder diese Story bewerben kannst über den Werbeanzeigenmanager. Wenn beide Dinge gegeben sind, dann kannst du als Advertiser, als Performance-Advertiser über deinen Werbeanzeigenmanager reingehen und statt auf Anzeigenebene eine neue Werbeanzeige zu erstellen, kann man da dann auswählen bestehenden Beitrag. Und bei den bestehenden Beiträgen gibt es dann sowohl die Facebook-Beiträge, die Instagram-Beiträge und einen eigenen Tab für Branded Content. Long story short, das führt am Ende dazu, dass du an all deine Zielgruppen im Werbeanzeigenmanager die Inhalte des Creators, die UGC-Inhalte des Creators bewerben kannst. Und das ist einfach krass. Das bietet krass viel Potenzial. Zum Beispiel einfach im Retargeting, im Mittelfunnel, die Feed-Postings von Influencern auszusteuern oder die Story-Ads dann am Ende auszusteuern im Mittelfunnel. Das funktioniert super gut und hat natürlich dann auch insgesamt extrem viele Effizienzgewinne, weil du musst halt einfach nicht alles doppelt erstellen, sondern du lagerst quasi die Content Creation an den Influencer aus. Das macht wahnsinnig viel Sinn und funktioniert auch.
An den Creator halt.
Ja, klar, aber der erstellt es sowieso, ne? Das ist ja sowieso schon da. Wenn es also schon da ist, warum nicht einfach nochmal so nutzen? So? Also das ist ein Weg, den man nutzen kann, dann einen anderen Weg, den auch viele Werbetreibende nutzen oder einige Werbetreibende zumindest nutzen. Und da kommt ein schöner Begriff ins Spiel, ist, ich nenne es jetzt auch mal Dark Social, wenn man so will. Heißt also, man bekommt als Werbetreibender Zugriff über den Business Manager auf das Facebook- und Instagram-Profil eines Creators oder Influencers Und dann kann ich im Werbeanzeigenmanager, auch in meinem Werbeanzeigenmanager, als Identität dann wiederum auf der Anzeigenebene im Namen dieser Page des Influencers Ads aussteuern. Führt im Endeffekt quasi zum gleichen Ergebnis wie Branded Content bis dato. Zwei Vorteile. Vorteil 1, dadurch hast du auch Zugriff auf die Engagement Audiences des Influencers. Das kann spannend sein, das kann funktionieren. Es kommt immer ein bisschen auf den Einzelfall an. Ich habe es mehrfach getestet, manchmal war es irgendwie deutlich schlechter als irgendwie gerade irgendwie eine Interest Audience oder so. Aber es kann durchaus funktionieren. Und Vorteil 2, du kannst dann, wenn du die Feedbeiträge erstellst, theoretisch auch eigene Texte nutzen. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein. So.
Aber am Ende ist der große Hebel, den Leuten, die Content Creation sehr gut können und das tagtäglich tun, die irgendwie mit ins Boot zu holen, alle Leute, die mit denen korrespondieren in einer Firma, irgendwie zu sagen, hey, guck, dass wir diesen Inhalt auch bekommen und das Thema Advertising mit dem geklärt ist, dann habt ihr eine Vielzahl von Inhalt, die wahrscheinlich Faktor 100 authentischer ist als jedes Creative, was man mal eben so bauen würde. Weil natürlich der Creator oder nennen wir Creator, Influencer, wie auch immer, viel, viel näher an der Zielgruppe dran ist, die ja wiederum eigentlich der Zweck ist, weshalb eine Marke den Influencer bucht. Ja, wenn man sagt, okay, ich will halt irgendwie glaubwürdiger in diese Zielgruppe ausstrahlen und das Wissen, was man dann halt natürlich adaptiert ist, wie muss Inhalt für diese Zielgruppe aussehen, damit es funktionieren kann.
Ja, richtig, richtig, ja.
Mega spannendes Ding. Natürlich sind viele Unternehmen noch nicht am Ende in der Situation, dass sie Influencer-Marketing irgendwie in der Größe oder Relevanz so bedienen. Es gibt natürlich dann auch rechtlich eher das Thema, wenn es jetzt um kleine Mikro-Influencer geht oder Content-Creator aus dem privaten Kontext heraus, einfach mal anschreiben und fragen, ob man die Bilder nutzen darf, mit denen ins Gespräch gehen, ihnen irgendwo eine Bühne geben, das als Alleinstellung heraus arbeiten kann, natürlich auch funktionieren.
Genau, richtig. Also der einfachste Weg wäre einfach mal zu schauen, wer hat mich bei Instagram markiert, was ja normalerweise passieren sollte, wenn man ein gutes Produkt hat, dann kommt das vor und dann kann man die einfach mal fragen, wie es aussieht, ob man da vielleicht irgendwie in eine, sag mal, Zweitverwertung des Contents reingehen kann über Ads und genau, da einfach ins Gespräch gehen. Ansonsten noch ein kleiner Trick aus der Trickkiste, was man auch tun kann, wenn man jetzt keine Influencer hat und irgendwie keine so Kooperation in der Form, ist auch einer meiner kleinen Lieblings-Hacks aus diesem Jahr, was auch sehr gut funktioniert, mit den sogenannten Passion-Pages zu arbeiten. Bedeutet, ich erstelle mir als Unternehmen noch eine Zweit-Facebook-Seite, die aber eben inhaltlich getrieben ist. Das heißt, da steht dann nicht irgendwie die Hans Müller GmbH, sondern da steht dann zum Beispiel, ich esse gerne Eis oder sowas. Also eine inhaltlich getriebene Facebook-Seite. Und dass man dann die Ads, die man hat, eben nicht über die eigene Brand-Page aussteuert, sondern über diese Passion-Page aussteuert. Das geht in die gleiche Richtung. Also es wirkt dann am Ende halt einfach für die Nutzer so, als ob eine dritte Instanz, sagen wir es mal so, es klingt so böse, als ob eine dritte Instanz dann, eine unabhängige Instanz dann nochmal dein Produkt empfiehlt. So wirkt das ja dann, wie so ein selbstgebautes Advertorial, wenn man so möchte. Und das funktioniert erfahrungsgemäß auch sehr gut. Muss man natürlich schauen, dass man das rechtlich klärt. Also ein Impressum muss natürlich auf die Seite, eine Datenschutzerklärung etc. Klar, aber klein, aber fein, funktioniert sehr gut.
Passion Pages, ja, fand ich auch super spannend. Natürlich sollte die Passion Page irgendwo im Kontext zu der Firma stehen. Also wenn die Hans Müller GmbH jetzt irgendwie Fußbodenheizungen verkauft und eine Passion Page zum Thema Eis macht, dann wird es irgendwie schwierig.
Das funktioniert natürlich, ja. Also das muss natürlich inhaltlich irgendwo zusammenhängen.
Aber pass auf, jetzt meine Überleitung zum Thema inhaltlich zusammenhängen. Weil ein Thema auch an der Stelle ist, du hast eine Methode, die wir schon zusammen in einem Podcast diskutiert haben oder die du mit Ben und Alexander zusammen diskutiert hast du umbenannt einfach. Das zahlt aber tatsächlich auch auf Bedürfnisse und irgendwie dieses Empfehlungsthema ein und das Verständnis für die Zielgruppe zu entwickeln. Wir nennen es Value Proposition Hacking, Florian. Wie hast du das Ding denn umbenannt?
Ich weiß genau, dass ihr das so nennt und ich habe euch auch Props dafür gegeben. Würde ich auch immer tun. Ich hab's ja vielleicht noch einen Ticken weiter zumindest dargestellt. So, ne? Aber, wobei, ihr hattet es auch eigentlich genauso drin. Fair enough. Ne? Ich möchte mich mit Blumen schmücken, den ich von mir komme aus dem Garten. So, jedenfalls. Also, eine Sache, glaube ich, die die auch, und das gehört auch zu den Fundamentals, die ich eingangs meinte, die nicht damit zusammenhängen, ob ich jetzt im Werbeanzeigenmanager eine 3%ige Lookalike Audience von einer Educard irgendwas mache, so, sondern eher darum geht, wie, ey, geh mal einen Schritt zurück, geh mal raus mit den, also geh mal knietief raus aus dem Werbeanzeigenmanager und überleg dir einfach mal, wie sieht denn grundlegend überhaupt so die Customer Journey aus? Wo schicke ich die Leute hin? Wo schiebe ich den Traffic drauf? Und gibt's da vielleicht halt auch noch Hebel, die ich optimieren kann? Und da gibt's mit Sicherheit Hebel, die man noch optimieren kann. Und einer davon ist eben das Thema Landingpages. Also sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich vielleicht mein Produkt auf einer Landingpage spielen, die dann entsprechend die Inhalte beinhaltet, die dann wiederum für das jeweilige Targeting interessant sind, und dann ist darauf auch wiederum das Creative angepasst. Das heißt, man versucht sehr eng eine Abstimmung zwischen Creative, Targeting und Landingpage herzustellen, und das schafft definitiv, also das ermöglicht dann nochmal komplett ganz andere Zielgruppen anzusprechen oder die Zielgruppen anders anzusprechen und ermöglicht dadurch dann erfahrungsgemäß mehrfach gesehen nochmal eine ganz andere, also schafft dir quasi, also es ermöglicht dir nochmal auf ein neues Plateau, wenn man so will, in der Skalierung eines Accounts zu kommen, weil ohne sowas, ohne dich über diese Fundamentals, ohne dich damit auseinanderzusetzen, kommst du halt nicht irgendwie in mehrere tausend Euro Tagesbudget, weil du wirst irgendwann immer den Pool der Converter mit deiner klassischen, ich sage jetzt mal ganz böse gesagt, eindimensionalen Ansprache, diesen Pool wirst du irgendwann immer ausgeschöpft haben, und dann geht's wirtschaftlich nicht mehr weiter, und da muss man sich halt über solche Themen Gedanken machen.
Ja, ist ganz spannend. Wir hatten jetzt mit dem Daniel Stauber, der auch auf dem AdsCamp gesprochen hat, der ist ja, leitet den Measurement Circle bei Facebook, und der hat ein Webinar zum Thema Upscaling-Möglichkeiten oder Scaling-Möglichkeiten im Upper Funnel so rumgesprochen. Und aus Measurement-Sicht ist auch für Facebook die Ausdifferenzierung der Botschaften für eine Anzeigengruppe der größere Hebel, als mit unterschiedlichen Anzeigengruppen zu arbeiten, die gleiche Botschaft sehen. Mhm. Ja, weil er gesagt hat, okay, wenn du irgendwie das ganze Thema irgendwie auch vielleicht ein bisschen broader fasst und immer nur eindimensional, so wie du es gerade gesagt hast, eine bestimmte Gruppe anspricht, die ein bestimmtes Bedürfnis hat, was der Algorithmus und die Maschine irgendwo kennt, dann wirst du auch nur die erreichen. Aber wenn du halt mal Aspekte rund um das Produkt beleuchtest, die vielleicht nicht so naheliegend sind oder über die man sich mal Gedanken machen muss, beispielsweise, weil man sich intensiver mit dem Thema Produktreviews auseinandersetzt und sieht, hey, was sind denn wirklich die Kernpunkte, die Leute jetzt dazu geführt haben, das Produkt anzuschaffen, dann wirst du eine Varianz von Botschaften und Nachrichten finden oder Indikatoren, die dir ermöglichen, auch für ein und die gleiche Anzeigengruppe oder die ein und die gleiche Zielgruppe da eine Varianz aufzubauen, die dann tatsächlich, auch wenn das Ziel beispielsweise Conversions ist, wieder neue Leute innerhalb der bereits bestehenden Anzeigengruppe irgendwie adressiert. Und das fand ich mega spannend, weil das war mir tatsächlich an der Stelle auch so nicht bewusst, dass du in der gleichen Zielgruppe durch unterschiedliche Botschaften nochmal den Hebel dann hast.
Das ist auch wieder so ein bisschen das, was wir eingangs besprochen haben, weil sich eben dein Targeting maßgeblich durch das Tracking und damit auch entsprechend durch die Reactions auf dein Creative definiert, kann man halt eben durch eine Anpassung von Creative und Landingpage, also spricht man im Endeffekt unterschiedliche Segmente dann wiederum in dem, oder werden automatisiert schon durch den Algorithmus unterschiedliche Segmente in deinem Targeting angesprochen. Das heißt, wenn du halt so diese allgemeine Kommunikation hast, dann wirst du immer nur den Pool adressieren, die halt auf diese allgemeine Kommunikation zu deinem Produkt reagieren. Wenn du aber dann noch rechts und links halt andere, ich nenne es jetzt mal Pitches, dranhängst, dann eröffnet sich halt einfach im selben Targeting, einfach öffnet sich nochmal neue Subsegmente, und das funktioniert, es funktioniert definitiv, und wer wirklich stark skalieren will, der kommt über so einen Ansatz einfach nicht hinweg.
Ja, 44.000 Mitarbeiter Facebook weltweit war so der letzte Stand, wenn du mal bei LinkedIn suchst, wer bei Facebook arbeitet und irgendwas mit KI macht, ne? Künstliche Intelligenz, dann landest du bei so 3.700 Leuten ungefähr, also ungestützt einfach mal so bloß in die Maschine reingetippt. Also ein signifikanter Anteil der Mitarbeiter beschäftigt sich damit, dass dieser Algorithmus besser wird. Egal, ob es der Ads-Algorithmus ist oder der organische, also die Maschine versteht sehr gut, welche Bedürfnisse wir entwickeln und auf welche Art der Ansprache wir abfahren. Und das ist, also ehrlich gesprochen, das ist in vielen Accounts, die wir sehen, komplett brachliegend und noch nicht ausdifferenziert.
Absolut, absolut. Also ich weiß nicht, wie oft ich auch schon gehört habe, ja, Landingpage, wissen wir, ist alles ganz toll, aber wir keine Ahnung, wie wir das aufsetzen. Dann, ja. das glaube ich, ist extrem, extrem wichtig. Deswegen würde ich mich da auf jeden Fall damit beschäftigen. Wie gesagt, es geht irgendwie hier um die grundlegenden Fundamentals und das ist einer davon. Ja, deswegen. Also ich kann da nur unterstreichen.
Da spielt das glorreiche Value. Ja.
Sag mal. Ich kann nur unterstreichen, was der Daniel da gesagt hat, ja.
Ja, und wie bricht man das dann runter? Ne? Also wenn ihr euch fragt, ja, okay, ich habe das Warum verstanden, aber wie macht man das? Es gibt das Value Proposition Hacking, beziehungsweise dementsprechend liegt das Value Proposition Canvas zugrunde, was eher so ein bisschen aus der Startup- und Growth-Welt kommt. Und dazu gibt es, wie gesagt, diese Podcast-Folge beim Flo. Auf dem Podcast, Blog, Channel, wie auch immer. und die möchte ich an dieser Stelle nochmal in den Raum stellen, weil wir haben das vor mehr als einem Jahr aufgezeichnet.
Ich kann
jeder, der noch nicht begonnen hat, das zu tun,
Ich kann mich noch ganz genau an die Aufzeichnung erinnern. Ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer, als diese extrem heißen Tage waren. aber das
ist noch älter, ich weiß es nicht.
Nee, warte, ich hab's hier, es ist Folge, damit wir das hier gerne auch in die Shownotes packen.
Also ja, sag mal gerne, welche Folge
das Folge, ist,
genau, als kleiner
Service. Folge Nummer 9, adsventure.de/podcast-009, da ist es.
Geil, okay. Aber Value Proposition ist das Thema tatsächlich, was dann auch so das Thema Copywriting, welche Botschaften brauche ich, wie arbeite ich mit Reviews komplett irgendwie umfasst und auch Fundamental wird kaum genutzt, riesiger Hebel, gerade wenn Funnel irgendwo immer schwieriger sind zu skalieren, weil technisch einfach nicht mehr Targeting-Optionen oder Skalierungsoptionen von der Plattform bereitstehen, dann arbeitet mit den bestehenden Zielgruppen und versucht da über andere Ansprachen vielleicht noch eine andere Exposure-Rate innerhalb dieser Zielgruppe hinzubekommen. Flo, ein Thema, was du auf dem AdsCamp nicht diskutiert hast, will ich jetzt aber mal den Leuten aufzeigen, beziehungsweise ich fand es super spannend, weil du hast auf dem AdsCamp diese 5 Hebel gezeigt. Ja, wer auf dem AdsCamp war, hat ja auch die Möglichkeit, diese Vorträge nochmal anzugucken und sonst nehmen sie mit dir Kontakt auf oder hören einen deiner glorreichen Vorträge, die du sonst so hältst. Aber du hast auf LinkedIn die Frequenz der Inhalte, die du publizierst, erhöht, so wahrgenommen von mir jetzt. Kannst mich auch korrigieren, wenn das falsch ist.
Das ist völlig richtig. Ich dachte, ich mache das jetzt einfach auch mal.
Du mischst da mal mit und machst mal ein bisschen Engagement und Clickbaiting auf LinkedIn. Finde ich super.
Ich bin in ganz vielen Engagement-Pots drin.
Ja,
geil. Natürlich, geil. Wichtig, natürlich nicht. Ich habe das mal spaßeshalber irgendwo dazu geschrieben und dann habe ich gleich Nachrichten bekommen, ob ich da rein will, aber möchte ich nicht, nein. Es geht immer um den Inhalt,
Freunde. Ja, pass auf, und ein Inhalt, der ergänzend jetzt zu diesem Vortrag extrem gut passt, weil du hast halt gesagt, okay, welche Hebel hast du, was hat Ogilvy gesehen, wie sind die jeweiligen Formate, ist halt am Ende das, woran es ja dann auch häufig scheitert, wie skalierst du den Account, beziehungsweise wie testest du diese Creatives, ob die funktionieren oder nicht. Und der smarte Hack an der Stelle, den du da geteilt hast, den will ich halt den Zuhörern an der Stelle jetzt, oder Zuhörerinnen nicht verwehren, denn du hast eine extrem smarte Methode, wie du im Werbeanzeigenmanager, die eine Struktur für das Testen von Creatives aufbaust.
Ja, ob sie extrem smart ist, das können andere beurteilen, aber sie ist auf jeden Fall extrem
habe ich jetzt mal so gesagt, aber sie ist sehr smart.
Sie ist auf jeden Fall sehr hands-on. Und das ist irgendwie so immer das, was mich irgendwie antreibt. Weil wenn man sich so anguckt, das vielleicht einleiten, wenn man sich so anguckt, was es für Testing-Wege gibt, dann haben definitiv alle immer einen Nachteil. Auch diese Methode hat einen Nachteil. Aber was mir halt extrem wichtig ist oder was uns extrem wichtig ist, ist halt, dass es einfach hands-on ist und dass ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, einmal im Quartal einen Split-Tester fahre, um dann irgendwas rauszufinden, sondern bestmöglich so oft wie möglich. Und unser Ziel ist in der Regel, kommt natürlich immer auch aufs Budget an, aber in der Regel so zwischen 5 bis 10 neue Ansätze pro Woche und Account zu testen, weil du bist immer nur ein Creative davon entfernt, einen besseren ROAS zu haben. Ich muss irgendwie, das muss ich mir mal aufs Shirt drucken, glaube ich.
Auf jeden Fall. Du musst ja auch die Domain direkt sichern. Du bist immer ein Creative entfernt von ambestenroas.de.
Könnte ich mal machen, ja. Ich habe, glaube ich, noch freie Domains. Naja, jedenfalls, also das ist sozusagen das, was worüber ich mir ehrlicherweise auch erst im Nachgang zum AdScamp, sonst hätte ich es natürlich auch gerne präsentiert, nochmal Gedanken gemacht habe und dann am Ende auch verschiedene Einzelkonzepte nur zusammengeworfen habe. Also auch hier wieder nur kombiniert, was schon da war. Und ich glaube, die erste Frage ist, wenn man sehr viele neue Creatives erstellt, wo mache ich das denn überhaupt? Und insbesondere, wie mache ich das so, damit ich später noch einen Überblick habe, was ich getestet habe? Und der einfachste Weg, Schritt Nummer eins, ist es, dass du dir eine Sandbox-Kampagne erstellst. Und in diese Sandbox-Kampagnen sind aufgebaut wie ein Google Drive. Ordner oder ein Dropbox-Ordner. Das heißt, es gibt eine Sandbox-Kampagne 2020, dann gibt es da drin Mai, Juni, Juli und dann in die jeweiligen, das sind dann die Ad-Sets in dem Fall, und in den Ad-Sets liegen dann wiederum die Werbeanzeigen drin, die halt zu diesem Zeitraum erstellt wurden. Das heißt, man parkt erstmal die neuen Creatives einfach da drin. So, das macht auch insbesondere deswegen Sinn, ganz kurzer kleiner Werbebreak, weil man dann auch Asset Customization für Existing Posts nutzen kann. Da können wir, glaube ich, gleich nochmal kurz drüber sprechen. Weil spätestens, wenn man diesen Hack dann wiederum da rein kombiniert, wird es schnell unübersichtlich, weil man dann ganz viele Versionen hat von der Ad. So, also, du hast die Sandbox-Kampagne, da speicherst du dir mehr oder weniger deine ursprüngliche Werbeanzeige nur ab, und diese Kampagne ist immer pausiert, die wird niemals aktiviert. Geht nur darum, alles erstmal zu organisieren. Und von dort aus werden dann die Anzeigen, die neuen Ansätze, die man testet, in Testing-Kampagnen oder einer Testing-Kampagne dupliziert. Warum sage ich Kampagnen oder Kampagne? Das kommt nur darauf an, wie du das strukturierst im Account, ob du eher das auf Kampagnenebene trennst mit CBO oder ob du es eher auf AdSet-Ebene trennst mit AdSet-Budget. Und was getrennt wird, sind Zielgruppen. Das heißt, wir versuchen jedes neue Creative einerseits in Middle-Funnel-Zielgruppen zu proven, ob der Ansatz funktioniert, und andererseits in Top-Funnel-Zielgruppen zu überprüfen, ob der neue Ansatz denn grundlegend überhaupt funktioniert. Und wenn wir sehen, dass ein neues Creative da drin funktioniert, idealerweise natürlich im Top- und im Middle-Funnel, erst dann wird es übertragen in das Core-Kampagnen-Setup. Und man kann es schaffen, dass das Core-Kampagnen-Setup im Prinzip, und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke hinter CBO, dass es mehr oder weniger unangetastet bleibt, und zwar für sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, du änderst am Targeting, und das, wir haben Accounts, da ist es so, da ändern wir am Targeting quasi fast nichts. Das Einzige, was wir tun, ist, neue Creatives quasi am Fließband da reinzugeben. Und das gibt immer wieder neue Impulse in die Kampagnen rein, weil du bist ja nur ein Creative davon entfernt, einen besseren Rohr zu haben. Und um in den Testing-Kampagnen wiederum dann nicht quasi das händisch alles monitoren zu müssen, nutzen wir für die Testing-Kampagnen automatische Regeln. Und diese automatischen Regeln überprüfen jede aktive Werbeanzeige in den Testing-Kampagnen und pausieren die, wenn die einen gewissen Schwellenwert überschreiten. Zum Beispiel, wenn die fünfmal unseren gewünschten Cost per, also CPO, überschritten haben und der Return on Ad Spend unter unserem Zielwert ist. Das machen wir nicht händisch, das lassen wir quasi über die automatischen Regeln laufen. Und das Einzige, was wir dann im Endeffekt noch tun müssen, ist einmal kurz drüber zu fliegen und zu schauen, welches Creative hat jetzt hier ein paar Tage quasi überlebt in den Testing-Kampagnen und dann mit zu übertragen. So, das ist der Workflow, den wir hier nutzen.
Ja, doch, das ist schon sehr smart. Ja, also auch wenn das andere beurteilen müssen. Also zum einen Sandbox-Kampagnen, und du hast den ganzen Kram schon mal angelegt und es hat eine ID, die du dann verwenden kannst, ist schon super. Ne? Und das Thema, dass du halt das bestehende Setup einfach arbeiten lässt und einfach immer wieder mit neuen Creatives fütterst, das kannst du ja auch schon fast automatisieren.
Das stimmt, ja. Das ist jetzt sozusagen der logische nächste Schritt, den wir da gehen wollen. Tatsächlich, ich war von zwei Dingen, und das hat vielleicht ein oder andere mitbekommen, der vielleicht schon mal irgendwie einen Vortrag oder sowas gehört hat. Von zwei Dingen war ich in der Vergangenheit nie so richtig überzeugt. Das war manuelles Gebot setzen und automatischen Regeln. So, aber mittlerweile ist es so, weil halt das Gesamtsetup viel, viel stabiler ist. Mittlerweile sind wir da tatsächlich sehr, sehr, sehr viel, haben wir uns angefreundet, sagen wir uns mal so, damit. Und das ist der nächste Schritt, dann auch das wiederum stärker zu automatisieren, um dann noch mehr Zeit sozusagen für eben Landingpage Creative und so weiter zu haben.
Ja, mega spannend. Wir testen das auch gerade für uns, probieren das mal aus. Wir haben es tatsächlich anders gehabt bis jetzt. Aber dafür sind wir alle ja auch immer sehr dankbar, dass du als Workaround-Trüffelschwein dein Wissen so umtriebig auch mit uns teilst und Dinge halt auch permanent irgendwie so kombinierst, dass man sagt, hey, denk doch mal darüber nach in die Richtung und so. Das ist schon spannend. Und das letzte Thema, was du eben geteased hast, ich habe das gar nicht in der Vorbereitung mitgenommen. Das fände ich aber cool, wenn wir das jetzt zum Schluss noch besprechen, ist das Thema den Hack der Asset Customization, den du auch jetzt vor kurzer Zeit, wir nehmen die Folge auf, es war im Prinzip wahrscheinlich gestern oder vorgestern, dann auch publiziert hast auf dem Blog. Nimm uns doch mal mit, was das Problem ist bei der Asset Customization, und vielleicht verrätst du nicht alles, damit die Leute noch ein Ziel haben und ein Call to Action auf deinem Blog.
Selbstverständlich, also den Blogartikel, der ist jetzt online. Ich habe es auch mal wieder geschafft, was runterzutippen. War die letzten Wochen ein bisschen viel los. Gründe bekannt, glaube ich. Jedenfalls, worum geht's da? Also im Prinzip geht's weniger um Asset Customization und mehr um Social Proofing, also die altbewährte Taktik, wenn viele Menschen irgendwas tun, dann muss es ja gut sein. So tickt der Mensch, und so, das funktioniert ja eben auch auf Facebook. Längst bekannt, heißt also, ein Creative mit 100 Likes funktioniert besser als dasselbe Creative ohne Likes. Das ist Social Proofing. Und das Problem, oder was heißt das Problem? Facebook hat eigentlich da mitgedacht, muss man fairerweise sagen. Und die haben ja, glaube ich, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres, weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, diese neue Funktion im Werbeanzeigenmanager eingeführt, dass wenn du eine Ad oder ein Adset oder eine Kampagne duplizierst, da gibt's ja diese kleine Checkbox dann. Da steht dann, behalte bestehende Reactions bei, auch wenn du die Ad duplizierst. Das funktioniert aber erfahrungsgemäß halt nicht so gut. Das heißt, auch wenn man dann diesen Haken setzt und die Anzeige dupliziert und in einer neuen Anzeigengruppe oder einer neuen Kampagne startet, passiert es doch häufiger, dass alle Reactions, also sprich Kommentare oder Likes, einfach weg sind. Und das ist natürlich ein großer Nachteil. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch den alten, vermeintlich alten Weg des Social Proofings, bei dem man über die Beitrags-ID auf einen bestehenden Beitrag zugreift. So, und jetzt hat das aber halt auch wieder einen Nachteil, weil dieser alte Weg sozusagen hat nicht die Möglichkeit, dass man halt das Creative dann auch für Stories zum Beispiel optimieren kann. Zumindest hatte er das. Und wenn man das beides dann miteinander clever kombiniert, und das wiederum lässt sich auch mit diesem Testing-Workflow kombinieren, dann kann man nach wie vor problemlos auf Social Proofing zurückgreifen. Man kann trotzdem sein Creative für alle Platzierungen anpassen. Man kann das alles schön über die Sandbox-Kampagne abbilden. Und man kann das alles jetzt auch nochmal nachlesen, bevor wir jetzt hier noch eine Stunde weiter quatschen.
Ja, wir quatschen auch gar keine Stunde mehr weiter. An dieser Stelle entlasse ich dich nämlich auch in deinen wohlverdienten Urlaub. Die letzten Wochen waren crazy. Du hast dir heute die Zeit genommen, in deinem Urlaub mit uns zu sprechen, was ich wie immer als sehr dankbar empfinde. Und du supportest uns, wir supporten euch. Vielen, vielen Dank einfach für das Teilen des Wissens an der Stelle auf dem AdsCamp. Und die Leute sollten dir mal bei LinkedIn folgen, weil da haust du dann doch schon die ein oder andere, in Anführungszeichen, Knowledge-Bomb raus. Und du solltest dir diesen Spruch auf jeden Fall sichern lassen.
Das sollte ich mal tun, ja. Ich glaube, vielleicht.
Ich kenne da einen guten Menschen in Freiburg, der macht mit Sprüchen ganz viel Umsatz. Vielleicht sollten wir den Benedikt mal anrufen. Können wir mal machen, ja. So eine Performance-Marketing-Visual-Statements-Edition. Highly limited, es gibt nur noch 3 Stück.
Absolut, ja, und auch nur noch heute. Wir können ein bisschen in das Merchandise-Game, Facebook-Advertising-Merchandise einsteigen, würde ich sagen.
Ja, geil. Nice Roas.
Ja, so. Genau.
Ja. Flo, vielen Dank. Vielen Dank für euch, die jetzt zugehört haben, eine Dreiviertelstunde lang wirklich konzentriert Ansätze, Impulse über das Thema Creative. Es gibt ganz viele Hebel, die ihr bedienen könnt im Bereich Creative. Der wichtigste Hebel in eurer Kampagne wird unsere These, das Creative sein. Der Florian hat es euch sehr plakativ aufgezeigt, wo mögliche Hebel sein können, die ihr direkt nachjustiert. Und dann noch das Thema Testing mit reingenommen. Wie gesagt, Florian, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Und bis zur nächsten Folge.
Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.